Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin, und in der heutigen Episode freue ich mich, Caroline Kickisch erneut bei uns zu Gast im Podcast zu haben. Caroline und ich haben uns ein, wie wir finden, sehr spannendes Thema rausgepickt. Es geht um Konflikte. Die sind ja in den meisten Fällen immer nur spannend, wenn andere sie haben. Und wir streifen ganz, ganz viele Themen. Es geht einmal darum, welche Konfliktarten wir in Organisationen eigentlich erleben, ob wir Unterschiede zwischen Organisationen mit ganz viel Formalstruktur oder sogar mit wenig Formalstruktur in Bezug auf Konflikte feststellen, welche Handhabungsmöglichkeiten es gibt. Und natürlich haben Caroline und ich auch Praxisbeispiele im Gepäck, um euch zu verdeutlichen, wie wir in der Praxis mit dem einen oder anderen Konflikt auch umgegangen sind. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode, einen guten Erkenntnisgewinn, und wie immer gilt, bei Fragen oder ausgelösten Irritationen zögert nicht, meldet euch unter podcast@kurswechsel.jetzt. Wir freuen uns immer. Bis denn.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, es läuft. Wie schön, dass du da bist. Moin und herzlich willkommen erneut, muss ich ja schon sagen, im Kurswechsel-Podcast, liebe Caroline. Wir haben ja schon mal eine Podcast-Episode zusammen gemacht. Entgrenzung von Arbeit. Für alle, die Podcast-Episode nicht gehört haben, wir verlinken euch diese sehr gerne. Aber ich würde sagen, du sagst trotzdem noch mal eben ein, zwei Sätze zu dir. Genau.
Gut, gerne, mache ich. Also, mein Name ist Caroline Kickisch. Ich lebe in Hamburg und arbeite dort selbstständig als Organisationsberaterin, Mediatorin, Konflikthelferin oder Konfliktlehrerin und Coach und inzwischen auch als Therapeutin. Und ja, und ich habe so dieses Leidenschaftsthema Konflikte, mit dem ich jedem, der es hören oder auch nicht hören möchte, auf die Nerven gehe oder naja, manchmal auch einfach nur in ein nettes Gespräch gehe, wie heute offenbar. Und ja, und daher freue ich mich sehr, wieder hier zu sein und wieder mit dir ein Gespräch führen zu können.
Ich freue mich da auch mega drauf, denn das war ja ursprünglich mal der Auslöser, weshalb wir in Kontakt gekommen sind. Das sollte ja eigentlich schon Thema der ersten Podcast-Episode sein. Und dann haben wir gesagt, okay, Moment, wir müssen uns fokussieren, alle Themen können wir jetzt auch nicht abrödeln. Und dieses Thema, du hast es gerade schon gesagt, Konflikte, darum soll es ja heute gehen, finde ich insbesondere deswegen so spannend, weil sie mit Menschen, insbesondere in Unternehmen, ja krasse Sachen machen. Da soll es heute drum gehen. Und ich sage immer so im Scherz, weil wir ja auch Konflikt-Workshops etc. anbieten, sage ich immer so zum Scherz, ja, Konflikte sind spannend, wenn andere sie haben. Und auch darum wird es gehen. Insofern, lass uns doch mal direkt loslegen. Wenn ich dich jetzt so frage, Mensch, was ist denn eigentlich ein Konflikt? Was sagst du dann?
Ja, also ein Konflikt, also so meine Definition, die ich mir auch eher so von anderen zusammengeschrieben und zusammengeglaubt habe, sieht so aus, dass ich sagen würde, ein Konflikt ist etwas, was zwischen zwei oder mehr Personen besteht, wenn diese zumindest aus der Sicht einer Person oder einer Partei ein Problem miteinander haben und emotional so verwickelt sind, dass sie ihre Lösungskompetenzen nicht mehr voll nutzen können. Also, da haben wir so verschiedene Aspekte drin. Mindestens eine Person muss das Ganze irgendwie als Konflikt oder Problem ansehen. Das muss also nicht eine geteilte Interpretation oder Bewertung sein. Das ist manchmal schon der erste Konflikt an der ganzen Sache. Das ist genau tricky, dass eventuell eine Partei sagt, wir haben hier einen Konflikt und die andere Partei sagt, nein, haben wir nicht. Das beginnt also damit schon mal ganz spannend. Und dann spielen eben Emotionen eine größere Rolle. Also wenn wir nur eine Meinungsverschiedenheit haben oder ein ja, vielleicht auch nur eine Irritation, die uns noch nicht wirklich tangiert, dann kann man natürlich, wenn man es ganz formal sehen möchte, schon von einem Konflikt sprechen, muss man aber noch nicht, weil der Begriff Konflikt natürlich auch gerne etwas dramatisiert. Also alleine etwas als Konflikt zu bezeichnen, eskaliert ja in gewisser Weise schon, weil wir ab dem Moment, ab dem dieser Begriff im Raum steht, schon den Eindruck haben, oh, 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 hier müssen wir was tun. Solange ich allerdings nur von Irritation oder Meinungsverschiedenheit oder unterschiedlichen Bewertungen derselben Sache spreche, gibt es diesen Druck vielleicht oder diesen Handlungsdruck noch nicht.
Das ist super spannend, was du gerade erzählst, weil du sagst gerade schon alleine, das Nutzen des Wortes Konflikt kann schon was auslösen. Was glaubst du? Also ich beobachte das in Organisationen auch so und genau auch mit diesem Nachsatz, was du sagst, so nein, wir haben hier keinen Konflikt, hier ist alles tutti, es sind die anderen Abteilungen zum Beispiel, die einen Konflikt haben, aber wir nicht. Was glaubst du, warum ist das irgendwie funktional? Also warum wird das so gemacht?
Also ich glaube, das sind, ja, während ich rede, denke ich mal weiter. Also zum einen, glaube ich, ist es relativ, ist so der erste Punkt schon, dass wir ungern zugeben, dass wir einen Konflikt haben. Weil das ja eben irgendwie hieße, wir kommen gerade nicht weiter und sind gerade nicht so ganz, nicht so völlig in unserer Kompetenz, sondern fühlen uns vielleicht irgendwie überfordert oder haben irgendwie den Eindruck, dass wir gegen eine Wand gelaufen sind. So, das ist, glaube ich, so das Erste, dass das mit unserem Selbstbild nicht so ganz korreliert. Deswegen ist es einfacher zu sagen, die anderen haben einen Konflikt, nicht wir. Bei uns ist alles tutti, wie du so schön gesagt hast. Und dann könnte man auch sagen, vielleicht hat es auch was mit so einer mit so einer Machtposition zu tun. Also wer hat eigentlich die Deutungshoheit über das, was wir miteinander haben? Die Person, die sagt, wir haben einen Konflikt, die gibt ja quasi zu, dass sie gerade irgendwie ein Problem hat. Wenn ich allerdings behaupte, wir haben keinen Konflikt, alles ist bestens, dann kann ich so tun, als sei ich emotional davon distanzierter. Ich kann mir also diese Selbsterzählung weiter gönnen. Ich sei ein sehr rationaler, sehr kognitiver, sehr kontrollierter Mensch. Und das ist ja durchaus dann etwas, was auch so in Machtspielchen eingesetzt wird, ne? Sodass die eine Seite zur anderen sagt, du bist halt sehr emotional, was dann oft auch den Subtext hat, du bist nicht professionell. Und solange ich also dabei bleiben kann zu sagen, ich habe keinen Konflikt, kann ich mich auch gut davor schützen, irgendetwas verändern zu müssen. Weil solange ich keinen Konflikt habe, gibt es ja keine Notwendigkeit, etwas zu verändern. Diesen Veränderungsdrang oder Wunsch, der dann vielleicht in meine Richtung geht, den hat ja mein Gegenüber. Und daher ist es auch durchaus eine Blockadestrategie.
Ja, da kratzen wir quasi schon an diesem Thema, wofür ist ein Konflikt eigentlich auch funktional. Da lass uns mal gleich hingehen. Also ich habe noch eine Frage sozusagen vorweg. Du hattest jetzt eben gesagt, ja, okay, ne, da ist auch eine gewisse Emotionalität drin und so weiter. Gibt es noch, ich sag mal, Kennzeichen, wo man sagen könnte, ja, an der Stelle sprechen wir in den meisten Fällen von einem Konflikt oder was sind Verdachtsmomente im Alltag, wo man sagen kann, ach, guck mal, das mutet wie ein Konflikt an, auch wenn vielleicht niemand drüber sprechen will. Mhm. Oder woran sehe ich das auch in Kommunikation, ne?
Ja, ich glaube, also in Teams, denke ich, kann man das ganz gut beobachten an Punkten wie, die sind jetzt in keiner eskalierenden Reihenfolge. Also das sind jetzt einfach nur die Punkte, die mir gerade so direkt einfallen. Also wenn es vermehrt Spannung untereinander gibt und die Menschen weniger miteinander als übereinander sprechen. Das ist ein Klassiker. Wenn sie auch eher, sofern es eine Führungskraft gibt, gehen sie auch eher vielleicht zur Führungskraft und beklagen sich über die anderen. Also versuchen sich irgendwie Hilfe zu holen und in gewisser Weise triangulieren sie also. Also sie versuchen entweder bewusst Publikum mit reinzuziehen oder suchen sich eben Unterstützung, um mit der Situation anders klarzukommen. Wenn die Krankheitsstände zunehmen und Absprachen nicht eingehalten werden. Also wenn, das kann auch durchaus miteinander zusammenhängen oder beziehungsweise Abwesenheiten und fehlende Absprachen hängen gerne miteinander zusammen. Also wenn es zum Beispiel am Wochenende oder vor Urlauben keine Übergaben mehr gibt oder die so rudimentär sind, dass sie nicht funktionieren. Oder wenn in einem Team immer wieder zu spät festgestellt wird, dass während gewisser Urlaubszeiten, zum Beispiel in den Sommerferien, wichtige Positionen nicht besetzt sind. Und wenn man diese Diskussion dann zum zweiten oder dritten Mal führt, könnte man sich überlegen, also irgendwas scheint hier ja, irgendwie scheint es hier auch was Funktionales zu geben. Und vielleicht sollten wir uns da mal mit beschäftigen, wofür das eigentlich gerade gut ist. Also in gewisser Weise, vielleicht wird dann ein Konflikt so sehr externalisiert, dass er zu einem Problem von anderen wird, um ihn aus dem eigenen Team auch fernzuhalten. Konflikte, ich habe oft den Eindruck, dass man gut unterscheiden kann zwischen internen oder internalisierten Konflikten und externalisierten Konflikten und die ganz oft in einer Verbindung zueinander stehen. Also sofern ich einen Konflikt mit meiner Kollegin nicht klären mag, aus welchen guten Gründen auch immer, nehme ich den eventuell mit nach Hause und bearbeite ihn dann vielleicht in Form von Nackenverspannung, Bauchschmerzen oder es bekommt dann vielleicht jemand anderes ab und ich externalisiere ihn also wieder woanders. Und umgekehrt kann ein Konflikt, den ich in mir drin habe, zum Beispiel ein Rollenkonflikt, also ich weiß vielleicht nicht, mit welchem Hut ich hier gerade sitze, ich könnte den wiederum auch externalisieren, indem ich alle um mich herum für Idioten oder unfähig oder was auch immer halte. Und eigentlich hilft es daher bei Konflikten immer auch zu gucken, mit wem habe ich eigentlich gerade diesen Konflikt und worüber. Also brauche ich tatsächlich einen Gegenüber oder kann ich es mit mir alleine klären? Und Punkt an dieser Stelle. Genau, magst du deine Frage sonst nochmal formulieren, weil ich gerade nicht sicher bin, ob ich an der vorbeigelaufen bin?
Ich glaube, das passt schon so, weil wir ja auch eingangs thematisiert hatten, ja, woran erkenne ich das eigentlich, wenn zum Beispiel die eine Seite sagt, ja, wir haben keinen Konflikt und die andere Seite sagt, doch, 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 war ich quasi so auf der Suche nach Beobachtungen auch in der Kommunikation, woran man vielleicht in Anführungszeichen relativ wertfrei feststellen kann, vielleicht drängt sich da doch der Verdacht auf, dass da irgendwie eine gewisse Spannung vorherrscht. Und ich würde ergänzen, mal so ein bisschen aus der organisationssoziologischen Perspektive, was ich beobachte immer dann, wenn auch ein gewisser Fluss von Entscheidungen stockt, ne, was sich mit dem deckt, was du gerade zum Beispiel bei der Urlaubsübergabe irgendwie erklärt hast. Ne? Also wir kommen ja gleich noch drauf, wofür ist ein Konflikt vielleicht auch gut und was ist irgendwie der schädigende Anteil. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, immer dann, wenn es irgendwie zu einem Stocken von Entscheidungen kommt und es chaotisch wird, dann ist schon mal so die Frage, vielleicht sollten wir uns da tatsächlich mal drum kümmern. Und wenn ich in das Kommunikationsmuster von zum Beispiel Menschen im Team, ich mich darauf fokussiere, würde ich sagen, wenn es vielfach um diese Verteidigung auch der eigenen Wahrheit geht, also auch ums Recht haben, ne? Weil ich glaube, Sprenger hat das mal so schön gesagt, Konflikt ist ja irgendwie so der Schmerz, dass man erkennt, dass andere anderes wollen. Weil man ja irgendwie eine Wette und ich fand es echt.
Man
so
könnte
cool.
fast von einer narzisstischen Kränkung sprechen.
So nach dem Motto, eigentlich habe ich mir das jetzt anders gedacht und es ist schon auch irgendwie ein bisschen nervig, dass der andere jetzt eine andere Perspektive hat, weil es hält mich ja erstmal auf. Ja. So, und das sind so die Muster oder auch die Beobachtungen, wo ich häufig feststelle, die sind meistens da, wenn es nicht nur eine Meinungsverschiedenheit ist, sondern wenn es wirklich ein Konflikt ist. Genau.
Ja. Genau. Und da du das gerade mit den Entscheidungen in Teams schon angesprochen hast, das ist ja auch nicht selten, und das beobachtest du vielleicht auch, eine der Hauptkonfliktsituationen. Wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Weil es an der Stelle, also wer hat eigentlich das Mandat, etwas auch durchzusetzen? Wer muss alles beteiligt werden und in welcher Form? Auf welcher Grundlage wollen wir überhaupt eine Entscheidung treffen? Wenn es darüber schon keine Klarheit gibt, haben wir da eigentlich immer schon den ersten Konflikt, was dann natürlich oft, also oder was aus in meiner Erfahrung dann auch oft ganz lange nicht gelöst wird.
Ja.
Weil es da meistens schon so eine Blockadesituation gibt. So, es gibt in Organisationen natürlich grundsätzlich, also oder eine Organisation sollte ja immer so aufgebaut sein, dass es jemanden gibt, der tatsächlich eine Entscheidung treffen sollte in so einer Situation. Aber wenn diese Personen dann eine Entscheidung nicht treffen mögen oder tatsächlich glauben, sie können diese Entscheidung nicht treffen, weil sie vielleicht den Eindruck haben, sie verlieren dann den Rest der Organisation, dann ja, kommen sie da tatsächlich oft nicht weiter.
Ja, das finde ich eine total spannende Einflugsschneise. Meine Beobachtung ist also, man mag so viel meckern, wie man will, über traditionelle Organisationen, ja, und über Pyramide und Matrix. Und natürlich ist auch da der Konflikt ja angelegt. Wir gucken ja gleich auch nochmal drauf, können wir eigentlich unterschiedliche Konflikttypen unterscheiden. Was will ich aber damit sagen? Du hast gerade die wichtige Rolle von Hierarchie angesprochen oder auch von Formalisierung. Also, dass man im Falle eines Falles klar hat, wer hat hier eigentlich das letzte Wort und wer kann irgendwas entscheiden. Das haben wir häufig in postmodernen Organisationsformen nicht. Wenn quasi so ein bisschen die Idee ist von basisdemokratischer Abstimmung und wir wollen uns alle ganz einig sein, dann passieren da manchmal Dinge, die sind hochgradig spannend, weil sich auf einmal nicht mehr offen, also Konflikte werden dann häufig offen nicht mehr ausgetragen, weil es muss ja alles basisdemokratisch sein. Und das führt echt zu großen Frustrationselementen, ne? Und auch zur Überlastung einzelner Personen, die sich dann ja in die Verantwortung reinbegeben, im Zweifel was zu entscheiden. Aber so richtig wohl fühlen sie sich dabei nicht. Und das ist sowas, was mir in jüngster Zeit häufig auffällt, was so ein bisschen die Kehrseite von weniger Formalisierung ist, ne?
Ja, genau, weil in gewisser Weise, also es ist ja völlig legitim, dass die sich nicht gut dabei fühlen, weil entweder sie überstrapazieren ihre formalen Pflichten und Rechte und sind dementsprechend, wenn die Entscheidung sich dann am Ende als falsch herausstellt oder als problematisch, kann man halt sagen, naja, das hat ja Paul auch so entschieden und eigentlich hätte er das gar nicht entscheiden dürfen.
Schuld.
Genau, und man hat also sehr schön sich einen Schuldigen zusammengebaut.
Ja.
Oder aber niemand möchte in diese Rolle springen und dadurch sitzen es alle gemeinsam aus und dadurch leiden alle. Ich finde das ganz spannend, dass du jetzt gerade auch nochmal von Basisdemokratie gesprochen hast, weil in den meisten Organisationen, mit denen wir beide wahrscheinlich beruflich zu tun haben, haben wir ja eigentlich keine Basisdemokratie. Am Ende haben wir ja immer noch eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer und damit irgendeine Person, die tatsächlich auch vor Gericht sich eventuell verantworten muss. Und ich finde es daher ganz hilfreich, eher von Beteiligungsverfahren zu sprechen, um auch dieses Ideal ein bisschen zu hinterfragen, was haben wir hier eigentlich miteinander? Weil ich glaube, dass es da tatsächlich oftmals auch Fantasien innerhalb der Organisation gibt, wie hier miteinander entschieden, gearbeitet und gelebt wird, was sich formal einfach gar nicht abdecken und abbilden lässt.
Absolut. Also quasi so diese romantische Vorstellung von, wie sollte die Organisation sein? Und ich finde das total erstaunlich. Letzte Woche noch mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen, der auch sagte, er kann diesen Konsens und diese Debatte um den Konsens nicht mehr hören, weil die Organisation keine Partei ist und das Prinzip der Basisdemokratie einfach nicht anzuwenden ist, weil eine Organisation immer noch den Fokus auf die Wertschöpfung haben muss und dass natürlich Entscheidungen getroffen werden müssen, weil Organisationen ja nun mal ein Fluss von aneinandergereihten Entscheidungen sind. Also wenn wir das jetzt mal so ganz krass runterbrechen, da habe ich so gedacht, ja, genau das ist es. Aber bevor wir uns da jetzt noch tiefer reinwühlen, würde ich uns einmal so ein bisschen wieder zurückholen auf, um quasi darauf zu fokussieren, was für Konflikttypen haben wir denn eigentlich oder was läuft dir häufig über den Weg? Lass uns doch mal sammeln.
Ja, magst du noch mal kurz sagen, was du mit Konflikttypen meinst?
Ich würde zum Beispiel, was mir direkt im Kopf ist, ist so ein struktureller Konflikt, ne? Also da streiten sich eigentlich nicht Peter und Petra, sondern es streitet sich der Innendienst mit dem Außendienst. Also etwas, wo ich genau weiß, es sind eigentlich nicht die Menschen, die sich nicht mögen, sondern es ist durch ihre soziale Rolle in der Organisation, durch ihre Stelle, durch konkurrierende Ziele eigentlich völlig klar, dass diese beiden auf kurz oder lang aneinander geraten werden, aus total sachlichen Gründen.
Ja. Genau. Ja. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe das bei mir immer so unter Konfliktarten abgespeichert, deswegen bin ich da gerade kurz stecken geblieben. Genau. Also ich sehe, das ist schon einer der Klassiker, die ich auch eigentlich ständig sehe. Dass es unterschiedliche, dass gerade Personen, da kann man es natürlich immer so besonders plastisch auch darstellen, um es zu erklären. Ne? Also Marc aus dem Marketing war schon immer ein Idiot und Peter aus der Produktion versteht es halt nicht. Und eigentlich könnten die beiden, wenn sie ihre jeweilige Position und ihre jeweilige Rolle und Funktion innerhalb der Organisation reflektieren würden, könnten sie sich wunderbar in dem einen Meeting streiten und anschließend einen Kaffee zusammen trinken, sich auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, da haben wir uns jetzt aber ordentlich gegeben. So, das wäre ideal, aber oftmals findet das eben sehr unreflektiert statt und daher wird es dann so zu einem individualisierten Konflikt. So, dass dann eben, wie du eben auch schon sagtest, ne, dann ist eben, dann steht die eine Person für alles, was man irgendwie furchtbar findet und wird eventuell direkt dämonisiert, obwohl sie eigentlich nur die Interessen der Organisation aus ihrer spezifischen Perspektive vertritt. So, weil auch wenn Peter in der Produktion glaubt, dass er die Organisation ist mit seinem Team, braucht die Organisation eventuell trotzdem eine Marketingabteilung.
Und das ist Marc aus dem,
genau, es ist möglich. Und Marketing fühlt sich manchmal auch wie die eigentliche Chefetage, aber ohne ein Produkt stehen sie am Ende auch ein bisschen blöde da. Und das ist also so diese Personalisierung von eigentlich strukturellen Konflikten, die sehe ich häufig. Und was ich ähnlich häufig sehe, was ich manchmal in Mediationen sehe, aber häufiger natürlich dann in Einzelcoachings, ist das Thema Rollenkonflikte. Also das, wo ich sagen würde, das findet so statt, wenn ich es verorten sollte, zwischen strukturellem Konflikt und intrapersonellem Konflikt. Also dass zum Beispiel jemand, die Teamleiterin Tina, die soll jetzt plötzlich agiler Coach sein und hat einerseits vielleicht immer noch auch bestimmte Aufgaben, die mit ihrer früheren Rolle korrelierten, soll jetzt aber eben nicht mehr hierarchisch Vorgesetzte sein. Wie geht sie jetzt mit dieser neuen Rolle um und oder wie geht sie mit diesen unterschiedlichen Anforderungen, die Organisation an sie stellt, um? Ja, und ja, gut, was es dann natürlich auch häufig gibt, was wir dann wahrscheinlich beide eher als Organisationsberaterin sehen, sind Verteilungskonflikte. Also es werden 3 Stellen ausgeschrieben, gebraucht werden aber 7. Wo kommen jetzt also die 9 Leute hin?
Der Klassiker.
Genau, der Klassiker. Oder wer darf ja eigentlich Budgetverantwortung übernehmen und wieso hat die eine Abteilung mehr Budget als die andere? Auch genau, recht typisch. Ich glaube, der Konflikttyp, für den ich jetzt gerade noch gar keinen richtigen Namen habe, aber womit ich auch immer mehr zu tun habe, insbesondere in, wie du auch schon sagtest, postmodernen Organisationen, ist eben wirklich diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit einem Mangel an Führung um? Also das ist vielleicht für sich noch gar kein, ich weiß gar nicht, ob das ein eigener Konflikttyp oder eine eigene Konfliktart ist, aber ich würde es gerade mal so, ich überlege gerade, wie ich es nenne, aber irgendwie hat es was mit so einer, mit so einem Panikkonflikt zu tun. Also es gibt irgendwie so eine Leerstelle und es ist, ja, es gibt so ein Entscheidungsvakuum oder ein Steuerungsvakuum und das wird von den einen, ja, die einen wissen nicht, ob sie es besetzen sollen und ob sie es besetzen können, weil die Erwartungen nicht klar formuliert sind. Und die anderen wollen es explizit vielleicht nicht besetzen, weil sie sagen, nein, wir wollen ja unsere Organisation umbauen und wir wollen hier mehr gemeinsam entscheiden. Wir wollen das alles nicht mehr selbst machen. Und wenn sich also Führung so mehr und mehr rauszieht, ohne dass klar ist, was da eigentlich nachkommen soll, dann wird es eben sehr knifflig. Und das führt oft auch dazu, dass es überhaupt keinen Umgang damit gibt, wie mit Konflikten innerhalb der Organisation umgegangen werden soll.
Mir kommt da was in den Sinn, was glaube ich aus der Heidelberger Schule auch kommt. Das ist eher so dieses, also bezieht sich jetzt eher auf ein Konfliktmuster, so dieses Chaosmuster. Also wenn viele, häufig haben wir das zum Beispiel auch bei Innovationen, ne? Es gibt total viele Ideen, aber es kommt halt zu keiner Entscheidung. Und das ist dieses zentrale
Ja.
Element, weshalb ich gerade irgendwie denke, das könnte ganz passend sein, dass halt
Ja.
keine Entscheidung mehr getroffen wird. Und wir beobachten das halt häufig auch in Abwesenheit von Formalstrukturen, weil, keine Ahnung, keine geteilte Ergebnisverantwortung da ist oder so und das einfach problematisch ist. Weiß ich nicht, ob das passt, aber es ist sowas, was ich beobachte und häufig auch mit, ja, wie soll ich das sagen, also so einem pseudoharmonischen Muster auch, dass man
Ja,
es nicht.
klar.
Dass man es nicht besprechen will, weil, also ich finde das eigentlich auch ganz logisch, weil kommen wir wieder an den Punkt von vorhin, dass in einer klassischen Organisation Konflikte ja über die Hierarchie aufgelöst werden sollen. Ob das dann immer so stattfindet, ist eine andere Frage. Aber in postmodernen Organisationen habe ich das ja häufig nicht mehr. Und auf einmal wirkt dieses Austragen von Konflikten in die Kollegialität mit rein. Also ich muss das in meinem Teamgefüge auf einmal aushandeln und ich kann das, wie du so schön gesagt hast, nicht externalisieren, also in Richtung Führungskraft und sagen, klär das mal, sondern ich muss das selber aushandeln. Und wenn ich dann an den Punkt komme, dass ich Gewinner und Verlierer erzeuge, dann ist es aus meiner Sicht häufig mittelfristig ganz problematisch, weil es ja auch immer Führungsleistung ist, den Verlierer anzuerkennen und das irgendwann abgepuffert werden muss. Und das passiert häufig nicht mehr. Und meine Beobachtung ist halt an der Stelle, dass Konflikte dann einfach gar nicht mehr ausgetragen werden und man lieber auf Harmonie geht und sagt, man spielt jetzt Harmonie, obwohl auf der Hinterbühne nur noch übereinander geredet wird und man aber eigentlich nicht dieses konfliktäre Thema irgendwie handhabt, sondern man bläst das quasi so auf und sagt, ja, die anderen sind halt doof, ne? Also das ist
Ja.
dann so der Handhabungsversuch. Ja. Also,
Ja,
ja.
genau. Also, genau, also es gibt eben keine Führungskraft mehr, an die ich das eskalieren kann. Und deswegen bin ich in meiner Sozialkompetenz, die eigentlich außerhalb meiner professionellen Rollenerwartung existiert, gefragt. Und einige können das dann gut handeln. Und viele andere nicht, weil sie es nie gelernt haben oder weil sie einfach überfordert sind. Ich hatte vor kurzem oder vor einiger Zeit hatte ich eine Mediation in einem Handwerksbetrieb und dort meinte dann eine Person irgendwann ganz treffend, ja, wenn wir nicht alle miteinander befreundet wären, dann würden wir das hier alles gar nicht hinkriegen.
Ach, spannend. Okay.
Genau. Und dann, also einerseits hat das natürlich wieder mein Zweitlieblingsthema Entgrenzung so
Ja.
angetriggert. Aber es hat eben auch nochmal, es hat halt wieder deutlich gemacht, ja, weil es eben hier so wenig Struktur gibt und weil die Geschäftsführung sich so rauszieht oder nicht, ja, nicht präsent genug offenbar für die Mitarbeitenden erscheint, muss ganz viel auf der persönlichen Ebene ausgehandelt werden. Und deswegen hatte an der Stelle die Freundschaft zueinander wieder diese doppelte Funktion. Einerseits das überhaupt aushaltbar machen, dass man sagt, ständig über eigene Grenzen geht und andererseits als Schmiermittel fungieren, um es überhaupt lauffähig zu halten.
Krass. Quasi Gegenthese zu diesem, man muss das mit der Kollegialität aushandeln und das ist dann belastend sozusagen. Also deswegen danke nochmal für das Beispiel, weil ich glaube, das zeigt ganz gut, dass ein Konflikt sich entweder in die eine oder in die andere Richtung bewegen kann. Ja, was würdest du denn sagen? Warum haben wir die denn? Also was ist denn eigentlich die Funktion von Konflikten? Was ist sozusagen das Positive, wenn man einen Konflikt beobachtet? Und was ist auch das Negative oder Schädliche in Unternehmen?
Also erstmal, glaube ich, zeigt ein Konflikt ja als erstes nur mal an, es gibt unterschiedliche Positionen. Und auch unterschiedliche Ideen vielleicht davon, wie sich etwas entwickeln könnte. Also es könnte jetzt in die Richtung gehen oder es könnte in die andere Richtung gehen oder wir bleiben genau da, wo wir jetzt sind. Also daher denke ich, dass Konflikte immer einen Veränderungswunsch in gewisser Weise anzeigen oder ein Veränderungsbedürfnis. Nur eben nicht von allen dasselbe. Ich fand es ganz treffend oder ganz unterhaltsam, wie Gunther Schmidt das mal formuliert hat, dass wir bei Konflikten immer eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft an den Tag legen, leider nur bei unserem Gegenüber.
Schön.
Fand ich super. Ja, ist immer noch einer meiner liebsten Sätze davon. Mhm. Und das ist schon auch das, was ich immer wieder beobachte. Also in gewisser Weise neigen wir, glaube ich, wenn wir in einem Konflikt als beteiligte Personen sind, oft zu einem blinden Fleck, was uns und unsere Position angeht. Also so an der Stelle werden wir ein bisschen blind und fokussieren uns wahnsinnig auf unser Gegenüber. Was macht der gerade? Warum macht er das? Welche frühkindlichen Vernachlässigungen mögen bei ihm dazu führen, dass er sich so und so verhält? Also wir werden auch zu Hobbypsychologen und Psychologinnen und entwickeln mit großer Fantasie Erklärungsmuster dafür, warum unser Gegenüber so merkwürdig ist. Und verlieren völlig aus dem Blick, dass wir da auch beteiligt sind und ja auch irgendwas dazu beitragen, dass es gerade so merkwürdig ist. Und das Positive, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ist vielleicht erstmal, dass es so ein bisschen, also es erfordert irgendwie Bewegung und es erfordert eine Entscheidung. Wenn wir einen Konflikt haben, dann muss irgendetwas passieren. Und solange nichts passiert, kann das noch eine Weile interessant sein und sogar hilfreich sein, weil es so eine Spannung gibt. Und es gibt ja auch durchaus Konflikte, die wären sinnlos direkt aufzulösen. Also zum Beispiel zwischen Marketing-Mark und Produktions-Peter muss man die Spannung nicht direkt auflösen. Es wäre aber vielleicht hilfreich, wenn die beiden verstehen, dass sie eigentlich nicht persönlich was miteinander haben. Aber grundsätzlich sollte man jetzt nicht die Spannung zwischen Marketing und Produktion auflösen, sondern dafür haben sich Organisationen ja so differenziert, dass sie unterschiedliche Ziele verfolgen. Aber wenn Spannung auf Dauer existieren innerhalb eines Bereiches, also wenn jetzt vielleicht Peter und Pavel, die beide in der Produktion arbeiten, die ganze Zeit Spannung miteinander haben und Konflikte miteinander haben, in welche Richtung jetzt die Produktion weitergeht, dann wird's halt schwierig. Dann blockiert halt diese Spannung beziehungsweise diese nicht getroffene Entscheidung ein Weiterkommen, weil sie dann vielleicht gegeneinander arbeiten oder aufgrund mangelnder Entscheidung gar nicht mehr arbeiten können, sondern nur noch an Stellschrauben, oder nicht an Stellschrauben, sondern an unwichtigen Schrauben die ganze Zeit drehen. Und das ist dann auch das, was Konflikte problematisch macht, dass Konflikte einfach sehr viel Energie binden. Vermutlich auch nicht nur bei Peter und Pavel, sondern noch bei allen anderen in der Produktion, die mit P anfangen. Und eventuell auch weit darüber hinaus. Dadurch werden Konflikte eben auch mitunter sehr teuer. Und also teuer eben sowohl im Finanziellen als auch auf emotionaler, psychologischer Ebene.
Das fand ich jetzt nochmal cool, weil im Prinzip deckt sich das auch mit der Kurswechselperspektive, dass wir halt sagen, ja, okay, Konflikt in der Organisation ist erstmal wie so eine Art Warnlampe. Und dann gilt es herauszufinden, ist das jetzt eigentlich gerade was, was die Wertschöpfung behindert, sodass zum Beispiel keine Entscheidung mehr getroffen werden, also getroffen wird, dann wäre halt die Frage, kann man das irgendwie anders handhaben? Oder zweiter Aspekt daran, führt das eigentlich mittelfristig dazu, dass einzelne Personen wirklich darunter leiden, weil sie es psychisch nicht mehr aushalten? Und das sind, finde ich, sind so diese beiden Komponenten, die irgendwie mega wichtig sind. Und wenn man nochmal bei dieser strukturellen Sache bleibt, ne, weil du gerade gesagt hast, ja, Spannungen lassen sich ja in der Organisation auch nicht komplett auflösen. Das, finde ich, ist nochmal besonders hervorzuheben, weil die Beobachtung an der Stelle häufig ist, dass Menschen auf Organisationen so gucken, als wäre ein Konflikt die Ausnahme. Und das ist er ja nicht. Also eigentlich haben wir überall in Organisationen angelegte Konflikte, weil die Zwecke oder der Zweck, den eine Marketingabteilung hat, ist nicht der gleiche Zweck, den eine Produktion hat. Und deswegen kommen sie darüber schon in den Konflikt. Ich finde es aber trotzdem auch einen guten Gedanken, wenn man jetzt irgendwie feststellt, ah, okay, es sind immer gewisse Bereiche, die sich so behakeln, dass es nicht ausreicht, das zu reflektieren, sondern vielleicht müssen wir da mal eine strukturelle Veränderung anstoßen, weil da hakt es an der Wertschöpfung zum Beispiel und das verhärtet sich. Dann ist das, glaube ich, auch nochmal ein guter Moment zu sagen, ey komm, vielleicht können wir es ja mit einer strukturellen Veränderung nicht auflösen, aber so handhaben, dass es ein bisschen besser fluppt. So wäre die Hypothese. Also, genau. Ja. Wollen wir mal zum Thema Praxisbeispiel rüberspringen? Ich weiß, du hast ja was vorbereitet und ich habe auch noch einen Case dabei und ich bin gespannt, was du in petto hast.
Okay, dann magst du anfangen?
Sehr gerne.
Oder? Ja.
Kann ich gerne machen. Ja, was habe ich für einen Konflikt mit am Start? Und zwar ereignete sich dieser Fall im Rahmen eines Transformationsprojektes. Und ich würde den überschreiben mit, da hat ganz massiv die angedachte Veränderung der Struktur, weil wir die Organisation ja transformieren sollten, dazu geführt, dass das Transformationsteam, was quasi mit uns diese Veränderung vorantreiben sollte, in zwei Ufer gespalten wurde. Also man könnte ganz platt sagen, es gab irgendwie so die Erneuerer und die Bewahrer. Und das hat uns echt Zeit gekostet. Also weil man per se, es ging uns eigentlich immer nur um diese sachliche Auseinandersetzung damit, wie kann man die Organisation transformieren, was ist ein kluger Weg, da in Zukunft Wertschöpfung anders zu denken. Und es gab dieses eine Lager, was gesagt hat, yay, wir brauchen das auf jeden Fall, alles wird viel cooler, Zusammenarbeit wird besser und wir können den Kunden dann besser beliefern. Und es gab das andere Lager, was gesagt hat, um Gottes Willen, das können wir uns nicht vorstellen, wir brauchen noch mehr Prozesse. Und das, was ihr davor habt, das ist Mumpels. So. Und tatsächlich konnten sie das auch selber so benennen, ne? Also, dass es diese zwei Ufer gibt oder diese zwei Lager. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass so ein Konflikt ja eigentlich nur eingegangen wird in Erwartung einer gemeinsamen Zukunft. Also, wenn man sich mal ein bisschen da rausnimmt, also die ganze Emotionalität weg, auch wenn das schwerfällt, kann man ja sagen, beiden Ufern, beiden Lagern, ist es total wichtig, dass die Firma auch in Zukunft erfolgreich läuft. Es gibt halt unterschiedliche Auffassungen und Wahrheiten darüber, wie das erlangt wird. Und was geholfen hat an der Stelle, ist das tatsächlich zu betonen, ne? Zu sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses geteilte Problem, Reorganisation oder Transformation dieser Firma. Und was können wir denn sozusagen leisten, damit die beiden Positionen integriert werden können? Und was an der Stelle tatsächlich, also für mich nochmal der Lerneffekt war, das wäre deutlich besser gegangen mit mehr formaler Macht im Rücken und einer noch deutlicheren Strategie. Also ich glaube, wenn es da auch aus der Vorstandsriege nochmal mehr Rückendeckung gegeben hätte, im Sinne von, das ist jetzt der Weg, in die Richtung geht's und das ist der Rahmen, in dem ihr aushandeln könnt, aber es wird nicht auf gar keinen Fall so bleiben, wie es ist, weil das führt gerade zu Problemen, dann hätte man das leichter auflösen können. Das hat es einige Zeit in diesem Projekt nicht gegeben und dadurch ist relativ viel, Eierei und oh, wir besprechen das nochmal und kriegen wir das nicht irgendwie hin, also so sehr diplomatisch. Wir sind da eigentlich ein bisschen in die Diplomatiefalle getappt, weil nicht, weil wir gefällig sein wollten, sondern weil wir, glaube ich, gedacht haben, wir kriegen das noch so ganz gut hin. Und das ist tatsächlich so meine Erkenntnis daraus, dass das manchmal auch einfach nicht geht, dass man manchmal auch einfach einen Endpunkt setzen muss durch jemanden, der das in der Organisation entscheiden kann. Das kannst du als Berater ja nicht. Und ja, deswegen ist immer so für mich das erste Ding zu betonen, okay, wir haben eigentlich ein gemeinsames Ziel, euch ist das beiden wichtig, und dann aber nochmal zu gucken, okay, wenn wir das jetzt hier nicht in einer gewissen Zeit durchbekommen, du sagtest eben schon, so Konflikte verursachen auch Kosten in Organisationen, auf jeden Fall, das zu nehmen und zu sagen, so, wir brauchen jetzt hier eine klare Entscheidung und angeschlossen sei an dieser Stelle. Ist immer ein bisschen zynisch, wenn man das so sagt, aber über Mitgliedschaft in Organisationen lässt sich auch entscheiden. Und ich kenne ehrlicherweise kein Transformationsprojekt, wo nicht auch Menschen gegangen sind oder auch gegangen wurden und wo neue Menschen dazu kamen. Und das gehört auch dazu und das finde ich auch völlig in Ordnung, dass es immer Menschen gibt, die sich dann auch aus so einem sozialen System rausziehen und sagen, nee, da habe ich keinen Bock drauf, so will ich nicht arbeiten. Und dann denke ich mir, super, das ist eine Klarheit, das ist eine Entscheidung, dann machen wir jetzt hier einen Punkt. So, ja. Genau.
Ja, genau. Und manchmal sind diese großen Veränderungen im Außen, wenn die dann auch mal so formalisiert sind, weil manchmal laufen ja solche Transformationsprozesse eigentlich schon eine ganze Weile, bis man dann irgendwann mal sagt, oh, wir machen jetzt übrigens einen Transformationsprozess. Und die Mitarbeitenden sind ja nicht doof. Die haben das ja schon irgendwie gemerkt, dass da irgendwas im Busch ist und dass sich da Dinge verändern und so weiter. Und eine ganze Weile laufen sie vielleicht aber mit, aber haben immer mehr vielleicht auch den Eindruck, boah, irgendwie so richtig passt es für mich eigentlich nicht, kriegen es aber auch nicht für sich formuliert. Und vielleicht kriegen sie es wirklich erst für sich formuliert und können dann auch erst eine richtige Entscheidung treffen, wenn es mal auf den Tisch kommt. Jetzt machen wir eine Transformation. Das und das wird hier passieren. Das ist unser Ziel. Da wollen wir hin. Seid ihr dabei oder seid ihr nicht dabei? Und es ist so mein Eindruck, dass es an der Stelle, da erfordert halt Klarheit eigentlich von allen Beteiligten. Auch eine Selbstklärung. Will ich mitgehen? Also will ich mit den, ist das für mich eine gute Entwicklung, da mitzugehen und vielleicht eine neue Rolle einzunehmen oder sogar mit zu gestalten? Oder will ich das gerade nicht, weil ich eigentlich damals unter anderen Bedingungen mich hier habe anstellen lassen? Und das, also diese Art von Entwicklung möchte ich gar nicht mitmachen. Da glaube ich nicht dran. Und dann ist das vielleicht der richtige Zeitpunkt, um für sich zu sagen, okay, jetzt schaue ich mich mal um, guck mal, was es sonst noch anzubieten. Also was es woanders zu finden gibt.
Auch in Zeiten des Fachkräftemangels. Also da muss man sagen, das passiert immer und das hat man auch nicht in der Hand. Also als Organisation.
Ja, genau. Aber es passt eben wieder auch dazu, dass viele Organisationen, die in so eine Transformation gehen, erstmal oft den Wunsch hegen, wir möchten alle mitnehmen, wir möchten, also in gewisser Weise, wir möchten uns nicht verändern, aber wir möchten uns verändern. Das wird halt schwierig, weil man muss sich halt verändern, wenn man sich verändern will. Für mich so, als würde ich mir gerade einen Knoten in die Zunge sagen, wenn ich den Satz normal sage. Und das bedeutet eben auch, sich von einigen, also sowohl von einigen alten Überzeugungen und Methoden und Vorstellungen zu verabschieden und manchmal eben auch von einigen Mitarbeitenden. Und dafür hat man wieder vielleicht Raum für neue Ideen und neue Vorstellungen, neue Mitarbeitende.
Ja, genau. Und um das nochmal nachzuschieben, auch was zum Beispiel so Widerstände in Veränderungsprojekten angeht. Das ist ja auch häufig ein kluges Verhalten, ne? Da in Konflikt zu gehen und vielleicht auch eher zum Bewahrerufer zu gehören, wenn man sagt, ey, man hat hier schon, keine Ahnung, 3 bis 4 Change-Projekte mitmachen müssen und man war tatsächlich betroffen, weil man auf einmal seine Arbeit nicht mehr gut also man hat quasi gemerkt, eigentlich bindet dieses Change-Projekt nur Zeit und bringt nachher nichts, also löst kein Problem, was irgendwie für mich persönlich im Arbeitsalltag relevant ist. Und deswegen, genau, kann man das nachvollziehen. Das ist aber, finde ich, eine andere Ebene, weil du sagtest das eben so schön, ne? Eine klare Ausrichtung, eine klare Strategie, da wollen wir hin und wem das nicht passt, so. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, dann der Konflikt in Organisation, das durch äußere Einflüsse gestresst, also Fachkräftemangel oder, da manchmal weichgespült wird und damit auch verhindert wird, dass eine gewisse Klarheit einzieht, weil sich dann Leute positionieren könnten. Und dann ist das so eine Waberei. Das ist, finde ich, insbesondere als ja, Berater da in der Rolle gar nicht so einfach, da irgendwie ja, gut zu beraten und auch zu begleiten, ohne dabei übergriffig zu werden. Ne? Also das ist ja auch dann nochmal ein schmaler Grad. Ja, erzähl doch mal, welchen Fall hast du mitgebracht?
Ja, ich würde gerne noch zwei Gedanken zu deinem Fall beziehungsweise zu dem, was wir gerade besprechen, äußern. Also zum einen sehe ich in dieser Waberei, wie du es gerade nanntest, sehe ich halt auch wieder so diese Vermeidungsstrategie. Also dieses, also auch das ist ja funktional, nicht klar zu sein in dem, was ich erwarte, was ich, wo es hingehen soll und so weiter. Weil wenn ich das alles so ein bisschen waberig und wolkig formuliere, dann habe ich ja auch vielleicht die Möglichkeit, dass ich mit Leute noch mitnehme, die ansonsten, wenn sie eine klare Aussage von mir bekommen würden, vielleicht abspringen würden. Also ich kann mir selbst und anderen vielleicht noch eine Weile die Illusion erhalten, dass wir tatsächlich das alles zusammen schaffen können. Und gleichzeitig ist das ja auch einer der Punkte, die ich in Konflikten oft erlebe, also wo ich dann als Mediatorin oder Beraterin drin bin, dass da ganz viel Waberei und Höflichkeit im Vorwege passiert ist. Also sehr viel unklares Miteinander, wodurch sich Themen angestaut haben und wodurch, ja, wo eigentlich klare Aussagen mal geholfen hätten. Aber wir sind halt sehr gewohnt, eher höflich umeinander herumzutänzeln und uns versuchsweise nicht auf die Füße zu treten, wodurch wir aber mitunter in Arbeitssituationen mit Kolleginnen und Kollegen kommen, die wir gleichzeitig irgendwie als unaushaltbar bewerten. Genau, das war das eine. Ach so, nee, ich komme jetzt gerade nicht mehr auf das andere, was ich noch sagen wollte, aber vielleicht fällt mir das später wieder ein. Genau, das Praxisbeispiel, das ich noch mitgebracht habe, war also neben dem Handwerksbetrieb, von dem ich vorhin schon sprach, was ich übrigens auch nicht nur in diesem Handwerksbetrieb gesehen habe, sondern auch schon in vielen Agenturen, in IT-Teams, also das geht eigentlich überall, wo es zu wenig Strukturen gibt und wo es einfach auch dort zu wenig Klarheit gibt. Also die Klarheit kann ja sowohl in der direkten Kommunikation zwischen Menschen passieren, als auch in der Struktur, als auch in den Strukturen. Und was wird eigentlich formal wie abgebildet? Oder wie bekannt ist das eigentlich, wie wir hier miteinander aufgebaut sind? Ein anderes Beispiel, was ich auch schon häufiger gesehen habe, war, dass beispielsweise ein Kollege mit der Arbeit seines neuen Teams unzufrieden ist. Also das sind, wir nennen diesen Kollegen mal Max. Und Max ist unzufrieden, weil er den Eindruck hat, irgendwie in unserem Team, also das, was die anderen da die ganze Zeit produzieren, das haut vorne und hinten nicht hin. Das entspricht der Qualität, für die ich auch stehen möchte, nicht. Und er sagt das immer wieder, also er sagt auch immer wieder, also warnt auch, hey, wenn wir das so und so weitermachen, dann wird uns das da und da auf die Füße fallen und das passiert eventuell auch, aber trotzdem ändert sich nichts. Zum einen hat Max keine Entscheidungshoheit. Es gibt eventuell auch sonst niemanden es gibt auch sonst niemanden im Team oder auch außerhalb des Teams, der oder die eine Entscheidungshoheit hat. Wenn es besonders kompliziert sein soll, ist dieses Team auch noch zusammengestellt aus Freelancern, aus Angestellten von unterschiedlichen Firmen, so dass es sowieso schon sehr schwierig ist, wer ist da eigentlich wie disziplinarisch wem vorgesetzt oder auch nicht. Meistens gibt es darüber wirklich keine Klarheit oder mindestens keine gemeinsame Klarheit. Und und das führt dazu, dass diese Konflikte, die in gewisser Weise auch auf der strukturellen Ebene existieren, wieder so ins Team getragen werden und dort zwischen den einzelnen Personen verhandelt werden. Weswegen dann Max irgendwann der Buhmann ist, Oder der Schwarzseher, der ja überall nur Probleme sieht und von den anderen auch irgendwie nicht so richtig ernst genommen wird, beziehungsweise sie ihn eher meiden, weil sie ihn so anstrengend finden. Und er wiederum hat den Eindruck, er ist von Dilettanten umgeben. Was natürlich die Zusammenarbeit auch nicht verbessert. Und vielleicht stellt Max dann irgendwann fest, dass dieses Verhalten seines Teams durchaus funktional ist, also dass die tatsächlich auch deswegen so schludern, oder in seiner Sicht so schludern, weil die einfach immer so viel Stress und Druck haben, dass sie einfach keine Zeit haben, ordentlich zu arbeiten, also so wie er es vielleicht gewohnt ist und wie es ihm eher entsprechen würde. Aber dadurch, dass dieses Team also wiederum für eine ganz andere Organisation ein Produkt zusammenbaut, an dem niemand von denen, die jetzt gerade daran arbeiten, auch nachträglich arbeiten wird, also ein klassisches Zuliefererproblem eigentlich hier hat, gibt es in gewisser Weise innerhalb des Teams gar keinen großen Anspruch, lauffähige Software zum Beispiel zu schreiben, die dann auch noch in 10 Jahren funktioniert. Weil dann sind wir eh alle raus. Und auch da, also so diese Zeitlichkeit, denke ich, kann auch manchmal noch so konfliktverschärfend beziehungsweise mitunter sogar in diesem Fall ja fast deeskalierend wirken, weil es gar keine Dringlichkeit gibt, abgesehen von den emotionalen Beschwerden, die sie alle miteinander haben. Aber es gibt in gewisser Weise keine Dringlichkeit auf der Produktionsebene, irgendetwas an dem Verhalten zu ändern oder die Organisation, die da gerade alle mit beteiligt sind, an einen Tisch zu bringen und es zu klären.
Und jetzt würde mich interessieren, zu diesem Fall, wie lässt sich das dann handhaben? Also sagt es gerade keine Dringlichkeit, das zu klären, aber wenn ich mich jetzt so auf den Hörer- und Hörerinnenstuhl ersetze, dann würde mich jetzt quasi interessieren, okay, wie gehe ich damit um? Genau, was mache ich in dem Case? Ja, genau.
Ja. Tatsächlich finde ich diese Frage total gerechtfertigt und absolut nicht banal zu beantworten, meine Erfahrung ist, dass viele Organisationen, die in solchen komplexen Konstellationen zusammenarbeiten, nur für den "es läuft schon irgendwie" Weg gebaut haben. Also dass oft davon ausgegangen wird, ja, wir haben ja hier professionelle, zum Beispiel wir haben hier professionelle Programmiererinnen und professionelle Scrum Master und so weiter, das wird schon alles gut miteinander funktionieren. Und dass diese Menschen natürlich ihren Job wahrscheinlich alle ganz fantastisch machen, aber nun mal auch noch sie selbst mit reinbringen in diese Unternehmung und dadurch natürlich auch ihr manchmal eben vielleicht auch konflikthaftes Selbst mit reinbringen, das wiederum auf Unklarheit und schwierige Strukturen reagiert, das wird oft nicht mit bedacht und auch nicht in der Struktur mit abgebildet, wodurch es in diesen Konstellationen meistens, oder zumindest habe ich es wirklich noch nie gut gesehen, es gibt meistens keinen Weg, um mit Problemen umzugehen. Also es gibt keine Struktur oder keine Ansprechperson oder also keine Eskalationsmöglichkeit, um zu sagen, wir haben hier ein Problem, weil wir uns zum Beispiel im Team so zerstritten haben, dass wir nicht weiterarbeiten können oder weil wir mit dem PO nicht klarkommen oder weil uns der Kunde zu sehr auf den Keks geht. Also es gibt kaum eine Möglichkeit, außer der Auflösung von Verträgen, das wirklich gut in Klärung zu bringen. Außer die Menschen gehen mit ihrer Persönlichkeit rein und sagen, doch, mir ist das persönlich auch ein Anliegen, das zu klären. Aber es gibt eben keinen Weg, das irgendwie formal anzuordnen oder zu sagen, und jetzt werden wir uns mit diesem Problem beschäftigen. Das ist eine frustrierende Antwort. Also ich versuche es nochmal etwas optimistischer. Was könnte man denn tun? Ich würde dazu raten, wenn ich in so einem Team arbeiten würde oder in einer Organisation, die so arbeitet, also in einer Organisation, die in gewisser Weise aus verschiedenen Organisationen gerade besteht und an einem größeren Projekt arbeitet, würde ich wahrscheinlich dazu raten, setz dich mit dieser Struktur auseinander und schau, wie du dazu beitragen kannst, für den not happy path, also für die schwierigen Situationen, eine Struktur, also einen Eskalationsmodus zu entwickeln.
Ja, voll. Und ich glaube tatsächlich, also das ist ja auch was, ich weiß nicht, ob das sozialisierungstechnisch irgendwie einen Einfluss hat, aber dass wir bei Konflikten immer sofort in diesem Modus sind, wir müssen das lösen und wir müssen das klären. Und häufig geht das halt gar nicht, weil das würde ja bedeuten, ich gebe meine Position auf und darum geht es ja eigentlich gar nicht im Konflikt. Also das werde ich ja nur in den seltensten Fällen schaffen, dass ich das Gegenüber so auf meine Seite hole, dass der sagt, ach stimmt, meine vorherige Perspektive war irgendwie Mumpitz und das, was du sagst, ist total klug. So, also sich mal zu verdeutlichen, okay, es geht gar nicht darum, dass wir hier einer Meinung sind, sondern es geht eigentlich nur darum, dass wir funktional weitermachen können, weil diese Organisation einen Zweck verfolgt und das heißt Wertschöpfung betreiben und den Fluss von Entscheidungen sicherzustellen. Und ich glaube, an der Stelle erfordert das, so wie du auch eben gesagt hast, ein hohes Maß an Reflexion, dass man darüber im Klaren ist, dass nicht die Leute den Konflikt gestalten oder nur in Anteilen, sondern dass jeder Konflikt ja seine eigene Dynamik hat. Also so wie jeder Mensch seinen eigenen Charakter hat, hat auch jeder Konflikt seinen eigenen Charakter. Und dass dieser Konflikt eigentlich, na, wie soll ich sagen, die Leute spielt. Also der Konflikt hat die Menschen und nicht die Menschen haben den Konflikt. Und ich glaube, das ist nochmal hilfreich, weil man, also es ist zumindest so bisher der Ansatz, mit dem ich ganz gut gefahren bin, in Organisationen darüber aufzuklären, Mensch, diesen Konflikt habt ihr irgendwie, weil da Strukturen aneinander geraten. Oder dieser Konflikt ist gerade da, weil ihr unterschiedliche Ideen habt, die sich über Wissen nicht auflösen lassen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, können wir da Experimente aufsetzen, dass wir eine gezielte Wette in die Zukunft setzen und dann gucken, so, ne? Also, dass man, ich glaube, das ist so die Prämisse, sich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, wie kriegen wir das gelöst, wie kriegen wir hier die absolute Harmonie hin, sondern zu gucken, was braucht es, damit Entscheidungen weiterhin getroffen werden können. Und dann, also wenn ich rein auf die Organisation gucke, und dann in Bezug auf die Menschen, die da ja auch immer mit drin hängen, also du sagtest das vorhin so schön, das wirkt ja irgendwie dann auch nach, ne? Also entweder kriegt man Bauchschmerzen, man reagiert körperlich drauf oder man reagiert das an anderen Leuten ab, also so Blitzableiter-Geschichten, da auch zu versuchen, Entlastungsmomente zu schaffen. Und das passiert ja auch ganz häufig von alleine in Organisationen, ne? Dass sich so Entlastungsklicken bilden am Kaffeeautomaten, dass man mal auf gut Deutsch gesagt abkotzt. Das ist ja auch alles in Ordnung. Und da wäre dann vielleicht auch, ich weiß nicht, wie du da drauf guckst, aber die Möglichkeit, das irgendwie ja zu fördern. Also, dass die einzelnen Menschen irgendwie gezielt in die Entlastung gehen. Ich weiß nicht, ob du da, mir fällt da gerade nichts ein, außer Retro oder so. Oder man zieht sich den Ansprechpartner, aber häufig ist das ja was, was informell auch irgendwie stattfindet, ohne dass ich das triggern muss. Oder?
Ja, genau. Und gleichzeitig ist eine, beispielsweise eine Retro oder auch so eine Aussprache nur so viel wert oder so hilfreich, wie die Menschen innerhalb der Organisation tatsächlich den Eindruck haben, ich darf sowas hier tatsächlich auch ansprechen. Also, und wird diese, werden auch unangenehme Wahrheiten oder werden gegensätzliche Perspektiven hier tatsächlich als etwas Produktives und Hilfreiches oder Interessantes bewertet und wahrgenommen? Oder gibt es das Ideal innerhalb der Organisation, dass wir alle wahnsinnig harmonisch miteinander arbeiten müssen und Konflikte immer etwas sind, was wir doch bitte längst abgelegt haben sollten? Mhm.
Und das ist unprofessionell mit diesen Konflikten, die haben wir nicht.
Genau, ja. Die haben wir. Wir haben uns dagegen entschieden. Und das haut halt, genau, das haut halt nicht hin. Deswegen würde ich, also, ja, denke ich, ich glaube, solche Entlastungsräume sind sehr wichtig und sehr hilfreich. Und im psychosozialen Bereich haben wir das ja durchaus durch regelmäßige Supervision beispielsweise, also im Idealfall zumindest, haben wir das, damit Menschen, die ganze Zeit unter viel Druck miteinander und auch mit anderen Menschen arbeiten und oft auch in Organisationen arbeiten, die wiederum ihnen nur begrenzte Mittel zur Verfügung stellen, damit die nicht völlig vor die Hunde gehen. Und gleichzeitig kann man sich als Supervisorin auch häufiger mal die Frage stellen, unterstütze ich dadurch, dass ich Entlastungssituationen schaffe, ein System, das eigentlich insgesamt wahnsinnig schwierig ist und wo es eigentlich an ganz anderen Orten Veränderungen bräuchte, damit diese Menschen nicht die ganze Zeit diese Entlastungsräume brauchen.
Ja, finde ich einen total guten Punkt, weil das genau auch zu dieser Sache hinleitet, wenn man jetzt zum Beispiel als Berater da drauf guckt. Das war vorhin so dieser Moment, wo ich sagte, man muss auch aufpassen, dass man nicht übergriffig wird, weil man beobachtet das und dann schickt man ja irgendwie so ein Angebot rein, weil man was verändern will. Und wenn es dann halt einfach in der Organisation nicht aufgefangen wird, dann kommt man da schon auch an die Grenzen, ne? Also so dieses, was ist möglich und was ist machbar in der Organisation, abzugleichen mit, was nimmt man eigentlich wahr bei den einzelnen Beteiligten, die teilweise schon völlig am Limit sind. Ey, das ist echt, finde ich, nicht trivial und durchaus auch was, wo ich jetzt speziell auch in meiner Beratungsrolle, das sind so Grenzmomente, ne, wo man so denkt, krass, also da bemerkt man gerade das Spiel, was gespielt wird und vielleicht bemerken es auch alle Beteiligten, aber es kann halt nicht ausgetragen werden. Und in dem Moment, wo man versucht, eine Veränderung reinzugeben, wird sofort wieder geblockt. Also das sind echt so Sachen, das ist nicht einfach.
Ja. Genau. Genau. Und daher gucke ich, glaube ich, immer recht kritisch auf solche Entlastungs- oder so institutionalisierte Entlastungsmomente, wie zum Beispiel Retrospektiven, weil ich das häufiger schon mitgespielt habe und dann selbst auch als Beraterin da so frustriert rausgegangen bin mitunter, weil ich dachte, ja, das ist ja ganz schön. Jetzt haben wir alle mal, also jetzt hat jeder mal geklagt. Jeder hat mal gesagt, wie schlimm gerade alles ist. Aber gelöst ist ja einfach gar nichts. Und verändert wird hier auch nichts werden, weil die Leute, die tatsächlich was verändern könnten oder verändern müssten, gar nicht im Raum waren. Dann manchmal hat genau dieses gemeinsame Klagen natürlich auch was Stärkendes und die Menschen fühlen sich dann eben weniger allein und haben festgestellt, ah, okay, meinen Kolleginnen und Kollegen geht's genauso. Und das kann dadurch auch wieder Kraft geben. Nur persönlich glaube ich, dass das nicht wahnsinnig nachhaltig ist und dass sich das auch irgendwie nach einiger Zeit einfach so ein bisschen ablöst oder nicht zu mehr führt als dazu, dass ihr irgendwann die Retrospektive, die alle 2 Monate stattfindet, mit einem Gang zur Klagemauer assoziieren. Und das kann was sehr Erlösendes auf der eigenen psychologischen Ebene haben, aber es verändert nicht die Grundproblematik, die auf der Organisationsebene ist.
Ja. Also würde ich genauso unterschreiben, der schmale Grat zwischen stütze ich das System oder kann ich es irgendwie verändern und was ist da gerade auch irgendwie möglich, das ist nicht trivial und da fällt man auch, glaube ich, das ein ums andere Mal auf die Nase, weil es kommt dann sowieso auch immer wieder anders, als man denkt, aber ich glaube, genau das auch festzustellen, zu sagen, okay, können wir da oder haben wir ausreichend Macht am Start, sozusagen Dinge auch zu verändern und darüber vielleicht auch eine Verbesserung zu erwirken? Und ansonsten, das hört sich jetzt so pessimistisch an, wenn ich das sage, so soll es gar nicht rüberkommen. Aber ich hatte es vorhin schon mal gesagt, Mitgliedschaft lässt sich entscheiden. Und wenn ich feststelle, ich komme hier so an meine Grenzen und das ist nicht verhandelbar und das ist irgendwie nicht abstellbar, dann muss man auch sagen, irgendwie, es gibt so dieses schöne Zitat, ne, der Preis der Freiheit ist Verantwortung. Und gerade auch, da schließt sich irgendwie der Bogen wieder zum Anfang, wo wir gesagt hatten, wir beobachten gerade so diese chaotischen oder auch pseudoharmonischen Muster in wenig formalisierten Organisationen. Da auch nochmal zu sagen, ich habe aber auch verdammt nochmal irgendwie eine Verantwortung gegenüber meiner eigenen Person. Und wenn es keine Möglichkeiten gibt, das in der Organisation abzustellen oder anders auszuhandeln, dann ist es das, dann muss ich mir eine andere Arbeitsumgebung suchen, so doof wie das manchmal ist. Also das ist ja leider mit Systemen so, die sind irgendwie wenig moralisch und ja, da gucken wir Menschen dann ja immer so mit einer anderen Perspektive drauf, aber gut, da, manchmal hilft da auch einfach die Klarheit darüber, dass man nichts ändern kann. Hast du noch optimistischere Schlussworte? Nicht, dass wir hier...
Ja, vielleicht, also ja, vielleicht tatsächlich so, also ich stimme dir absolut zu. Ich glaube auch so, ich glaube auch, dass man irgendwann für sich auch die Entscheidung einfach treffen muss, ja, bleibe ich hier und kann mich damit arrangieren. Also kann ich tatsächlich akzeptieren, dass das hier nicht so ist, wie ich es gerne in meiner Fantasie hätte. Also auch das hat was mit Verantwortungsübernahme zu tun. Oder möchte ich gehen, weil ich diese Diskrepanz nicht aushalte? Oder kann ich was verändern oder will ich davon auch verändert werden, dass es nun mal so anders ist? Also bin ich gewillt, da vielleicht tatsächlich auch nochmal selbst was zu verändern an mir, an meinem Blick da drauf oder an meiner Arbeitsweise, um damit vielleicht doch meinen Frieden zu finden. Das ist so der eine Gedanke, der aus meiner Sicht jetzt nicht nur frustrierend ist, sondern auch durchaus nochmal, ja, ich finde schon, dass der echt viel Freiheit auch geben kann, um für sich festzustellen, ja, ich bin hier halt auch nicht gezwungen zu bleiben. So, ich kann mir auch mal was anderes überlegen und ich kann auch mal schauen, ob das hier für mich wirklich noch so passig ist. Und wenn ich sage, ja, ich möchte hier bleiben, dann ist auch das eine Entscheidung. Und der andere Gedanke ist, ja, und manchmal klagen Teams auch, ohne dass sie was verändern wollen. Und dann ist das vielleicht auch völlig in Ordnung.
Ja, genau. So, das einfach so, mal stehen lassen, ne?
Genau. Ja. Und nur wenn eben der Schmerz wirklich hoch ist und wenn wirklich Menschen darunter leiden, dann müssen sie für sich unbedingt die Reißleine ziehen.
Ja.
Und das machen sie entweder, indem sie vielleicht sich auch nochmal Unterstützung dabei holen, innerhalb oder außerhalb der Organisation, oder hören am Ende vielleicht doch einfach auf ihr Bauchgefühl.
Absolut. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, weshalb ich häufig so denke, ich bin gar nicht so ein ausgesprochener Fan davon, die Rolle des Konfliktmanagers oder der Konfliktmanagerin zu institutionalisieren. Weil es ist so ein bisschen wie die Feuerwehrfrau, ne? Mhm. Also wenn es nicht brennt, hat die auch keinen Spaß. Und ich habe das schon ein ums andere Mal in Organisationen beobachten müssen, dass diejenigen, die zur Klärung des Konflikts herangezogen werden, auch manchmal dafür sorgen, den Konflikt zu befeuern, weil dann endlich wieder was los ist.
Ja.
Und deswegen fand ich das gerade gut, was du gesagt hast, vielleicht auch einfach mal nicht drauf reagieren und einfach mal sagen so, es sind hier alle erwachsen, es muss nicht jedes Thema irgendwie aufgegriffen werden, sondern wir können das auch einfach mal stehen lassen. Einatmen, ausatmen, ignorieren. In diesem Sinne, liebe Caroline, es war mir wieder ein Fest. Ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Erkenntnisse und Beobachtungen. Mir hat es wieder mega Freude gemacht und deswegen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank von meiner Seite.
Bis nächstes Mal. Wir finden ein Thema. Bis dann.
Genau. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.